Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfelder. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Hier sprechen wir darüber, wie Veränderung gelingt in Organisation, in Führung und bei uns selbst. Heute schauen wir ganz bewusst auf Veränderung aus einer persönlichen Perspektive. Was bedeutet Change für Menschen heute, gerade für eine jüngere Generation, die mit Unsicherheit, Geschwindigkeit und permanenter Transformation aufwächst? Ich freue mich sehr auf das Gespräch heute mit Selina Schröter. Selina ist LinkedIn Top Voice Next Generation Speakerin und ist eine sichtbare Stimme für modernes HR, New Work und Employer Branding. Sie beschäftigt sich intensiv mit der Frage, wie Menschen, insbesondere junge Talente, Arbeit, Führung und Veränderung heute erleben. Darüber hinaus habe ich gerade noch erfahren, dass sie im Bereich der Inkubation unterwegs ist, dass sie im Ökosystem Startup ganz stark integriert ist, und das finde ich irgendwie ganz, ganz wunderbar. Und ich möchte mit Selina heute darüber sprechen, wie auch persönlicher Wandel gelingt, welche Haltung es braucht, um mit Veränderung souverän umzugehen und was aus ihrer Perspektive wichtig ist. Also was brauchen Menschen heute wirklich, um sich auf Veränderung einzulassen, beruflich wie persönlich? Denn Veränderung beginnt nicht bei Strukturen oder Prozessen, sie beginnt bei Haltung, Selbstverständnis und der Frage, wie gehe ich selber mit Unsicherheit um? Liebe Selina, schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei Next Level Change.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
Ja, ich auch. Absolut. Und ich fand das gerade auch im Vorgespräch total schön. Du hast so was Hochlebendiges und auch diese Lust verspüre ich zumindest, dass du sagst, naja, was gibt es da alles für Optionen im beruflichen Kontext? Was kann ich da machen? Was finde ich total spannend, und bist auch sehr, sehr stark quasi auch so in modernen Arbeitswelten unterwegs. Und da ist es natürlich für mich auch total spannend, nochmal genau diese Erfahrung anzuzapfen, nämlich auch die Frage einfach zu stellen, ja, was bedeutet Veränderung für dich ganz persönlich?
Wir starten direkt mit einer ganz großen Frage. Ich versuche mich kurz zu halten. Also grundsätzlich bedeutet Veränderung für mich, nicht langfristig an einem Status quo festzuhalten, der schon naturgegeben ein gewisses Ablaufdatum enthält. Ja. Also du hast es gerade schon angesprochen, gerade im Hinblick auch auf die junge Generation. Wir wachsen mit sehr viel Unsicherheit, Veränderung im Außenkontext und auch auch Krisen auf und groß, und sind das gewohnt. Und ich habe damit gelernt, insofern umzugehen, dass ich da Veränderung als meine aktive Möglichkeit sehe, mit neu aufkommenden Chancen umzugehen und mich nicht langfristig von Bedingungen, die mich betreffen, frustrieren zu lassen.
Ja.
Und Veränderungen da auch nicht als was Furchteinflößendes zu sehen, was sie oft sind, und da bin ich auch ehrlich, also Veränderungen sind unbequem, und ich glaube auch der Mensch in der Natur ist nicht unbedingt super happy über Veränderungen, aber das anzuerkennen und trotzdem mit einem gewissen Mut sich auch auf neues Terrain zu wagen, denn auch so wie ich die Entwicklung der Arbeitswelt einschätze und auch unseres Kontextes, braucht es das, um auch langfristig eine Relevanz zu haben, um auch langfristig mit Skills, mit der eigenen Einstellung, mit der Haltung auch einen gewissen Erfolg im Berufskontext mitzubringen.
Ja, glaube ich. Also total schön auch, dass dieses Thema Chancenorientierung in Veränderung zu sehen, obgleich es einfach auch immer mit Risiko verbunden ist. Und ich fand das auch ganz spannend, gerade nochmal zu erfahren, und da würde ich einfach auch gerne nochmal vertieft reinfragen. Du kommst sozusagen aus so was, aus so einem Konzern. Ja, großer Konzern, tolle Karrieremöglichkeiten, tolles Wachstum. Und dann kommt aber irgendwann die Entscheidung für dich, naja, ich habe irgendwie auch Bock auf persönliches Brand, ich habe Bock auf Startup, ich habe Bock auf Geschwindigkeit vielleicht. Und wie kommt das, dass du da für dich gesagt hast, boah, das ist voll die Chance, oder gab's da eine Sehnsucht nach schnellen Entscheidungen, oder was hat dich dazu bewogen, quasi diesen persönlichen Change und diesen Wandel quasi auch in beruflicher Richtung und im beruflichen Kontexten sozusagen zu wählen. Was war das? Ja.
Ich würde da gerne einen Tacken früher ansetzen, einmal kurz auszuholen, wie ich überhaupt in den Konzernkontext gekommen bin, weil das war jetzt für mich auch nicht unbedingt selbstverständlich, weil wir hatten so ein Vorgespräch, auch mein familiärer Background und Co. jetzt auch nicht unbedingt aus der Konzernwelt kommt, also so gar nicht. Ja. Aber als ich mit 16, 17 so an diesem Punkt war, dass mein Abi jetzt irgendwie greifbar war und ich mich ja für die erste wirklich sehr, sehr große Veränderung in meinem Leben proaktiv entscheiden musste, muss man ja auch mal sagen, man hat sein Schulleben schon in gewisser Form vorgegeben bekommen. Natürlich kann man mal einen Leistungskurs wählen, aber das ist alles in gewissen Bahnen möglich. Mhm. Und jetzt kommst du an den Punkt, dass du merkst, okay, diese Bahnen sind ab jetzt nicht mehr vorhanden. Jetzt ist quasi freie Wiese und das ist auch in gewisser Form wahnsinnig überfordernd, mit so jungen Jahren dann zu entscheiden, was will ich denn jetzt eigentlich machen. Klar, vielleicht mal ein Praktikum gemacht, das ist aber auch nicht immer die Erleuchtung, was man will. Auch gut zu wissen, was man nicht will. Aber ich habe mich damals für ein duales Studium im Konzernumfeld entschieden, weil ich möglichst wenig Entscheidungen damals treffen wollte. Ja. Also ich wollte möglichst eine große Spielwiese beibehalten, um mich auch erstmal ausprobieren zu können und auch feststellen zu können, was macht mir eigentlich Spaß. Mhm. Und das hat mir dieses duale Studium ermöglicht. Ich hatte jetzt nicht so dieses eine Lieblingsschulfach, sondern ich war auch in der Schule in vielen Fächern gut aufgestellt. Das war, auch mal sagen, das Luxusproblem, aber es hat mir jetzt nicht dabei geholfen, dass ich gesagt habe, es muss unbedingt die und die Schiene sein. Mhm. Und ich hatte und habe auch immer noch viele Interessen und habe dann mit einem dualen Studium eben für mich einen Weg gefunden, viele Interessen abdecken zu können und mir immer noch viele Chancen auf Veränderung, auf Entwicklung offen zu lassen, weil ich wusste, das ist ein guter Einstieg und von da aus kann ich noch entscheiden, wo es hingeht. Mhm. Und so war es auch und ich bin auch ehrlich, bin sehr, sehr dankbar für die Zeit im Konzern. Ich habe viel kennenlernen dürfen, ich habe vor allem viel über mich kennenlernen dürfen. Mhm. Also im dualen Studium würde ich schon sagen, habe ich viel über meine eigenen Stärken und Interessen kennenlernen dürfen, mich viel ausprobieren dürfen, auch im Ausland und Co. Und all das hat dafür gesorgt, dass ich mir mehr und mehr im Klaren darüber werde, was mir wichtig ist, wie ich meine Entwicklung sehe. Und das hat mich irgendwann an den Punkt gebracht, wo ich gemerkt habe, hey, ich war eben mit Mitte 20, 8 Jahre im Konzern. Wo ich gesagt habe, okay, wow, das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit und eigentlich ist jetzt ein guter Zeitpunkt, gegebenenfalls auch nochmal einen anderen Kontext zu entdecken, weil ich gemerkt habe, Konzern ist cool, ich habe hier viele Chancen, wie du auch gesagt hast, ich hatte auch ein sehr, sehr attraktives internes Angebot auf dem Tisch, was mir, ich sage jetzt mal, so eine lineare Konzernkarriere absolut dargelegt hat.
Ja.
Aber für mich war es an dem Punkt spannend herauszufinden, was gibt es noch außer Konzern? Also was ist so das Umfeld? Ich habe eine sehr, sehr hohe Neugier in mir und stand dann wirklich an dem Punkt, dass ich eben sowohl ein attraktives internes Angebot auf dem Tisch hatte, aber dann auch von meinem jetzigen Chef, von meiner jetzigen Führungskraft sehr proaktiv abgeworben worden bin oder sehr proaktiv angesprochen worden bin. Ja. Und für mich war die Neugier auf was Neues, trotz sehr hohem Risikofaktor irgendwie, den ich dachte einzugehen, so attraktiv, dass ich mich dann letztlich dafür entschieden habe und rückblickend es auch nie bereut habe und auch rückblickend gemerkt habe, dass die gewisse Endgültigkeit, sage ich jetzt mal, die ich dachte, die das einherbringt, gar nicht so gegeben ist. Also mir hat die für mich in meiner Karriere mit wichtigste Entscheidung bislang eigentlich nur gezeigt, ey, es lohnt sich auch mal einen Step ins Unbekannte zu gehen. Ja. Wenn man gewisse Abschied auch gut abwickelt und Co., bleiben einem Türen oder vor allem Netzwerke, sage ich jetzt mal so, auch länger offen. Du kannst auch von da aus dich weiterentwickeln, aber es nicht zu probieren und auf Basis von einer gewissen Unsicherheit eine Entscheidung nicht zu treffen, hätte mich langfristig mehr gewurmt, als das Risiko einzugehen. Und das musste ich aber auch lernen. Das war das erste Mal, dass ich das so groß für mich hatte. Und zwar mit Monaten von Unsicherheit und Zweifeln und auch schlaflosen Nächten, bin ich auch ehrlich, und auch der einen oder anderen Träne geprägt. Das gehört schon bei mir volles Programm dazu.
Ja.
Aber für mich persönlich hat es sich ausgezahlt,
ja. Und ich finde, das ist total schön, diese Erwerbsbiografie-Geschichte sozusagen zu hören, weil auch so das Thema, was du auch gerade sagtest, so das Thema Widerstand, in einem selber und sicherlich auch im Umfeld so ein Stück weit auch ertragen zu können in diesem Umbruch. Ja. Das ist, glaube ich, total spannend. Woher hast du da für dich vielleicht rückblickend so auch Kraft gezogen, dass du diesen Widerstand zwar erspürt hast, aber dann trotzdem gesagt hast, ey, es ist so spannend oder es ist irgendwie so attraktiv oder es zieht mich gerade so an, darüber zu springen? Ja. Kannst du das so, oder hast du das reflektorisch irgendwie greifen können?
Ich muss sagen, ich bin in einer Luxussituation, dass ich ein sehr unterstützendes Umfeld um mich herum habe und auch damals hatte. Mhm. Ich habe einen tollen Partner, der gesagt hat, ey, ich stehe da voll hinter dir und wir wuppen das und du kriegst es hin. Und ich habe ein Elternhaus, was erwerbsbiografisch sehr konservativ geprägt ist, sehr auf Sicherheit und da ist das ein oder andere Mal der Satz gefallen, aber ey, du hast doch einen unbefristeten Vertrag und warum machst du das? Ja. Die aber trotzdem gesagt haben, wir unterstützen dich darin, wenn du da Lust drauf hast und wenn das das ist, was dich jetzt gerade interessiert. Und ich muss sagen, das hat mir wahnsinnig viel innere Sicherheit gegeben und auch mein Netzwerk, was ich in meinem alten, bei meinem alten Arbeitgeber hatte. Ich habe, als ich die Entscheidung innerlich für mich gefällt habe, das Unternehmen zu verlassen, habe ich mir ein Herz gefasst, bin ins Headquarter nach München gefahren und habe der Führungskraft, die mich für diese andere interne Position unbedingt haben wollte, das persönlich geschildert, warum ich nicht kommen werde, warum ich das Angebot nicht annehmen werde und was mich denn reizt zu gehen. Und die Reaktion von dieser Führungskraft hat mich, bin ich auch ehrlich, langfristig geprägt, weil er so cool reagiert hat und gesagt hat, hey, du pass auf, als Manager fürs Unternehmen ist es für mich sauschade, aber als Mentor, als Person, die dir hier menschlich gegenüber sitzt, sage ich, go for it. Probier dich aus. Mach was, was sich für dich gerade richtig anfühlt. Du hast meinen Kontakt. Wenn du irgendwann was von mir brauchst oder mal darüber nachdenkst, zurückzukommen oder so, meld dich. Und auch diese Resonanz hat mir eine Sicherheit gegeben, gegen diese, ich sage jetzt mal, Widerstände vorzugehen und auch eine Führungskraft, die ich jetzt habe, die mir in dieser gesamten Entscheidungsphase jedes, also so oft ich wollte, mit einem offenen Ohr zur Seite stand. Also er hat bewusst gesagt, nimm dir Zeit, ich weiß, es ist für dich ein großer Cut, ruf mich an, wir können über jedes Thema auch zwei, dreimal sprechen. Ja. Und dieses Verständnis auch auf der Seite, das war, glaube ich, so die Summe, die mich letztlich, die es mir ermöglicht hat, auch diese Entscheidung zu gehen und den Weg einzuschlagen.
Ja, also kann ich super schön nachvollziehen. Auch dieses persönliche Netzwerke, die positiv wirken, auch nochmal Menschen zu haben, die bei solchen Fragestellungen einfach ein guter Sparringspartner sind. Ja. Wenn wir uns jetzt so, du bist ja mit ganz, ganz vielen jungen Menschen unterwegs, beobachtest die, was glaubst du, was können wir sozusagen ableiten im Umgang mit Veränderung? Wie erlebst du da die Gen Z zum Beispiel im Umgang mit Veränderung? Vielleicht auch, also so global, wenn das geht, so ein bisschen globaler betrachtet, weil natürlich bist du mit im Start-up-Umfeld in Berlin natürlich mit einer bestimmten Menschen, mit bestimmten Menschengruppen unterwegs, die eine gewisse Haltung haben, einen gewissen Habitus haben und die sicherlich eine andere Art im Umgang mit Dynamiken und Veränderungen hat. Aber so, was würdest du sehen, so im Austausch sozusagen mit anderen jungen Menschen, wie gehen die mit Veränderung um? Und was ist für die sozusagen vielleicht auch hilfreich, um Widerstände oder Unsicherheiten und Risiken so ein Stück weit zu überwinden?
Ja, also du hast es gerade schon angestellt. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, pauschal über eine Gesamtgeneration zu sprechen, weil wir ja auch alles Individuen sind. Aber im Kontext unseres Umfelds und auch in der, im Zeitgeist, sag ich jetzt mal, in dem wir reingeboren wurden, lässt sich meiner Meinung nach schon eine gewisse Tendenz erkennen, die sich darin widerspiegelt, dass wir mit einer höheren Selbstverständlichkeit für Veränderung groß werden. Ja. Ich meine, wir sind in das komplett digitale Zeitalter hineingeboren worden. Wir kennen Schnelllebigkeit. Wir, also gerade jetzt, ich gucke jetzt mal auf den noch jüngeren Teil der Gen Z und der anschließenden Gen Alpha, die mit KI-Assistenten und Co. Groß werden und eine gewisse schnelle Entwicklung von Anfang an mitbekommen. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass es früher nicht schnelle Entwicklungen gab, auf keinen Fall, aber das Tempo und das Selbstverständnis für schnelle Veränderungen ist ein anderes.
Ja.
Und das bekommen wir mit. Und deshalb ist meine Einschätzung die, dass für uns Veränderungen selbstverständlicher werden und auch der Umgang mit Veränderungen, auch die Offenheit für Veränderungen und dass wir sie auch in Karrierepfaden schneller und auch in gewisser Form vielleicht selbstbewusster einfordern. Also dass für uns beispielsweise, gucken wir uns mal Karrierewebseiten oder Stellenausschreibungen und Co. an, dass für uns Entwicklungsperspektiven relevanter von Anfang an werden. Dass ich nicht nur wissen will, ich habe jetzt einen guten Berufseinstieg, sondern ich möchte recht schnell mitbekommen, okay, was sind meine Chancen danach? Wo kann es hingehen? Ja. Wie gesagt, ich spreche jetzt auch nicht für jeden, aber für schon einen Großteil eben der Leute aus meinem ähnlichen Altersumfeld, für die das relevant ist, weil sie auch wissen, hey, wenn ich mich nicht weiterentwickle und wenn ich nicht meine Skills schärfe oder mir darum Gedanken mache, dann bekomme ich ja mit, wie schnell Berufe auch nicht mehr relevant werden oder wie schnell sich Berufsbilder ändern. Und da will ich proaktiv hinterher sein, um auch langfristig eine Relevanz am Arbeitsmarkt zu haben. Also ich glaube, also die Offenheit für Veränderung ist für uns ein Überlebensmechanismus, um in der aktuellen Welt klarzukommen. Ja. Weil auch wenn man das jetzt mal so ein bisschen global aus der Vogelperspektive betrachtet, wir haben nicht mehr den Ausblick auf gewisse Sicherheiten. Ja. Wir haben nicht mehr den Ausblick auf eine feste Rente, von der wir gut leben können. Wir haben nicht mehr den Ausblick darauf, dass wenn wir jetzt einen ganz gut bezahlten Job haben, dass wir uns in ein paar Jahren ein Eigenheim leisten können. Das sind alles vermeintliche Sicherheiten, die Generationen vor uns in unserem Alter hatten, die es bei uns nicht mehr gibt. Das heißt, wir können es uns auch gar nicht leisten, an vermeintlichen Sicherheiten festzuhalten, sondern müssen mit Veränderungen von Anfang an lernen, schneller umzugehen und uns auch darauf einzustellen.
Ja, das kann ich nur unterstreichen und das zeigt sich auch in ganz vielen Daten. Also ich schaue mir Werte und Passion beispielsweise bei uns an und schaue danach, wie nutzen wir die so ein Stück weit auch im Arbeitskontext. Und ich spreche da einfach viel mit vielen Studierenden bei mir. Und ich beobachte das genauso, wie du das sagst und sehe das auch in den Zahlen, dass so das Thema auch Überzeugungskraft, also ne, was ist die Konsequenz? Ich als jüngere Generation muss viel stärker auch ältere Generation, Boomer, in so ein Überzeugungsmoment bringen, dass Veränderung zum Alltag gehören, dass die Komplexität und Dynamik zum Alltag gehört, dass Transformation und Change zum Alltag gehören. Und dass es da natürlich auch aufgrund der Größenverhältnisse auch manchmal frustrierend und herausfordernd ist, weil man merkt, naja, das ist so ein Riesenberg an alten Menschen und die haben das nicht so erlebt, wie wir in unserer Sozialisation. Und die tun sich noch viel schwerer und haben viel mehr Angst und haben viel mehr Widerstände. Und man will dann sozusagen selber anschieben, nach vorne kommen, jetzt relevant sein und nicht in 15 Jahren. Ja. Und da gibt es dann immer so einen Reibungspunkt innerhalb von Organisationen, dass dann die jungen Menschen sagen, boah, wir sind zahlenmäßig hier ganz wenig und wir sind da sehr aufgeschlossen und da merken wir aber viele andere nicht. Und das kollidiert dann manchmal, dass dann man auch so ein Stück weit nicht in so eine Ohnmacht fällt, aber dass man manchmal auch denkt, oh, ich würde mir das irgendwie anders wünschen und das ist mir irgendwie alles zu lame hier in der Company und deshalb kann ich das super unterstreichen, dass das was ist. Was glaubst du, wenn du mal auf Umgang mit Veränderung global siehst, was für eine Art von Mindshift-Wechsel, also welche Art von Habitusveränderung braucht es denn, damit sozusagen unabhängig von der Generation vielleicht eine Haltung entsteht, dass Veränderung mehr Chancen birgt als Risiken? Ja. Gibt es denn Punkte, die du für dich identifiziert hast und gerne mit uns teilen kannst?
Ja, ich möchte vielleicht noch einen kurzen Punkt zum Thema davor hinzufügen, den ich ganz wichtig finde, weil wir sprechen jetzt gerade über eine junge Generation, die sehr proaktiv auf Veränderungen reagiert und Co. Das hat aber auch eine Kehrseite der Medaille. Und zwar, die erlebe ich darin, dass wir auch wieder stärker auf das Thema Sicherheit gepolt sind. Also wenn man sich mal anschaut, was jungen Menschen in der Berufsentscheidung wichtig ist, dann ist neben der Gehaltskomponente, die eine gewisse finanzielle Sicherheit mit sich bringt, auch das Thema Sicherheit im Job. Also wir sind gar nicht so freaky, fancy, neu unterwegs, wie man uns häufig zuschreibt, dass wir sind, sondern da dadurch, dass wir in einem sich so schnell wandelnden Umfeld groß werden und unterwegs sind, suchen wir die Sicherheit, die uns das Außen nicht bietet, häufig auch wieder eher im Job. Mhm. Also deswegen meine ich das auch, dass Arbeitgeber punkten können, die eben sagen, wir haben hier Entwicklungspfade, wir haben hier Möglichkeiten, mit dir auszuloten, wo es hingeht. Guck mal, du machst erstmal vielleicht ein duales Studium mit uns oder du kommst von der Uni, du steigst mit uns ein. Wir haben aber regelmäßige Feedbackrunden, um dann zu schauen, wo es mit dir hingehen kann.
Ja.
Das ist jetzt eigentlich nicht super fancy, frisch Neues, sondern das ist eine Reaktion darauf, was das Umfeld mit uns macht und was uns jetzt dann in einem Jobumfeld beispielsweise wieder wichtiger wird.
Mhm.
Und das ist eben Thema Sicherheit, Gehalt, vielleicht auch eine gewisse Form von Strukturen, wo ich weiß, daran kann ich mich orientieren. Das sind Role Models, das ist das Thema Leadership.
Ja.
Und das war mir einfach noch wichtig hinzuzufügen. Also wir sind jetzt nicht die, die überall proaktiv sagen, juhu, Veränderung in allem, sondern die Gegenreaktion ist, dass wir proaktiv auch wieder Sicherheit dann in gewissen Bereichen suchen.
Ja, genau. Und vielleicht, also das hattest du auch gerade erwähnt, das fand ich auch ein starker Punkt, nämlich dass es um persönliche Weiterentwicklung geht oder dass es wichtig ist, dass mein Arbeitgeber mich unterstützt im Umgang mit der Dynamik. Also dieses Thema Coaching, das Thema Mentoring, das Thema persönlicher Entwicklungspfad, Feedback, Standort, also eine Standortbestimmung, was sind die nächsten Steps? Also das sind ja hilfreiche Strukturmomente, die mir helfen, mich immer wieder neu zu justieren und immer wieder auch die Möglichkeit schaffen, mich persönlich in eine Entwicklung zu sehen und auch zu bringen. Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, der jüngeren Generationen, das sozusagen zu sehen und sowas zu bekommen von meinem Arbeitgeber.
Ja.
Und ich glaube, das war, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich nur unterstreichen kann.
Ja, die mir helfen und die mich das auch lernen lassen. Weil auch das erlebe ich immer wieder, dass eine gewisse Erwartungshaltung uns zugeschrieben wird, ja, wir bringen jetzt frischen Wind mit, wir können das alles, wir sind ja die digitale Generation, am besten jeder Arbeitgeber denkt, wir können auch alle programmieren, das ist ja nicht der Fall. Also nur weil wir gute End-User sind, weil wir damit groß werden, heißt das nicht, dass wir auch so die ganzen Mechanismen im Background kennen.
Ja.
Aber auch da das Verständnis mitzubringen und zu merken, okay, ich zeige dieser Person jetzt, diesem jungen Talent, was es denn heißt, mit uns wachsen zu können. Ich nehme die auch an die Hand. Also da denke ich auch oft, ey, uns wird immer zugeschrieben, so wir sind nicht mehr selbstständig und Co. Ja gut, wir sind auch aus der Schulzeit raus in ein sehr unsicheres Umfeld. Für uns ist das alles neu.
Ja.
Ich musste am Anfang, das ist mir im Nachgang eigentlich sehr unangenehm, aber ich erinnere mich noch an den Tag, als meine Ausbildungsverantwortliche mir erklärt hat, wie ich einen E-Mail-Betreff formuliere, weil ich in meiner ganzen Schulzeit vorher nie Mails verschickt habe.
Ja,
dann hat sie sich da mit mir hingesetzt und weil ich die ersten E-Mails immer ohne Betreff ausgeschickt habe, und meinte sie, wir müssen aber kurz drüber sprechen, wäre cool, wenn du in Zukunft einen Betreff formulierst.
Ja.
Guck mal, Thema der Mail und dann fasst das so, ja, das wusste ich nicht, weil ich damit nicht wusste, das muss man mir einmal sagen, dann habe ich es aber abgespeichert und let's go, dann weiß ich es für die Zukunft. Und dann will ich so ein bisschen an eine gewisse Geduld und vor allem auch eine Offenheit appellieren, dass man da sich so begegnet und sich da auch auf dieser Lernreise gegenseitig unterstützt.
Ja.
Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Bogen, den wir jetzt schlagen können zu deiner Frage, die du noch gestellt hattest im Hinblick auf, was braucht es denn?
Mhm.
Ich erlebe, dass ich mit Veränderungen besser umgehen kann, je selbstbewusster ich werde, je besser ich meinen Selbstwert und auch meine Stärken und Co. einschätzen kann und je psychologisch sicherer ich mich in meinem Umfeld fühle.
Ja.
Also ich finde, das ist eine Aufgabe auch von Führungskräften heutzutage, ein gewisses Umfeld zu schaffen, in dem ich auch Veränderungen, die auch mal mit Fehlern und Co. einhergehen, zulasse.
Mhm.
Also in dem ich auch dafür sorge, dass gewisse Fehler, oder ich probiere mal das links und rechts aus, dass das nicht abgestraft wird oder ins Lächerliche gezogen wird oder ähnliches, sondern dass ich ein Ohr dafür kreiere und sage, hey, guck mal, wenn das deine Herangehensweise ist, let's give it a try. Wenn es das nicht ist, dann justieren wir zusammen weiter. Aber probier doch erstmal deinen Weg aus, wie du an dieses Problem oder an das Thema dich annähern würdest. Und da lerne ich sehr, sehr viel von meinem jetzigen Chef, der mir sehr wenig Input am Anfang gegeben hat, um mich auch zu challengen. Und manchmal hat mich das in den Wahnsinn getrieben, weil ich dachte mir, ey, du hast das schon 100-mal gemacht, hilf mir doch. Aber jetzt nach 2 Jahren oder 2,5 Jahren, die ich da bin, verstehe ich genau, warum er das Onboarding so und so mit mir gestaltet hat, weil ich gelernt habe, selbstständig an Themen heranzugehen und auch ein Selbstbewusstsein damit aufzubauen, sodass ich inzwischen ihm ganz anders als Sparringspartner gegenübertreten kann. Und ja. Das hatte ich letztens mal mit ihm gespiegelt. Er sagte, ja, das war nicht aus Spaß, dass ich das so mit dir gemacht habe.
Ja.
Und das wiederum kann ich jetzt auch mit meinen Teams so weitergeben. Und das geht aber nur, weil ich eben ein Umfeld versuche zu kreieren und auch selber gestellt bekomme, in dem das möglich ist.
Ja, ich glaube auch so, das Thema Lernkultur hat da eine ganz stärkere Bedeutung als noch vor 5 Jahren. Also gerade wenn wir so eine Permanenz an Veränderung erspüren, ist einfach wichtig, auch Mut zu haben, aus dem Selbstbewusstsein, aus dem Selbstwert heraus, dass es auch ins Gelingen kommt und auch, dass es in Ordnung ist. Also Gelingen heißt nicht Erfolg, sondern Gelingen heißt, das ernsthaft zu verfolgen. Und ob es dann aufgeht, die Idee, und ob die hypothetischen Welten bei Entscheidungen sozusagen zutreffen, das steht dann auf einem anderen Blatt. Aber überhaupt diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ich traue mir das zu, mir das mal anzusehen oder da zu entscheiden oder da Dinge nach vorne zu schieben. Ich glaube, dass das total schön ist, wenn das gelingt. Und ich glaube auch, dass dann der Hebel Selbstbewusstsein, Selbstwert ganz elementar ist. Weil wenn ich in die Veränderung gehe, ist sozusagen das immer mit Unsicherheit verknüpft. Ne? Also, und ich weiß nicht, ob das ins Gelingen kommt, weil sonst ist es keine sozusagen Neuerung, keine subjektive Innovation. Ja? Also wenn ich es wüsste, dann müsste ich es jetzt sozusagen nicht neu machen, sondern ich würde sehr routinisiert handeln. Und darum geht es ja gerade nicht. Und ich finde das total schön. Wie würde das, oder was glaubst du, wie gelingt es? Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der für also generationsunabhängig gilt. Ja. Wie können wir so das Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein stärken? Ich denke da beispielsweise auch an persönliche Reflexionsmöglichkeiten. Also ne, mal zu gucken, zu reflektieren, was ist mir gut gelungen, wer bin ich denn? Auf was habe ich einen Werkstolz mir gegenüber? Ne, was habe ich irgendwie cool gemacht? Das braucht ja immer so Reflexionszeit. Ja. Und in Anbetracht der Komplexität und Dynamik fehlt es ja so ein Stück weit auch an dieser Zeit, weil man irgendwie so gehasselt unterwegs ist und die Anforderungen immer größer werden und Co. Was glaubst du, wie könnte man das einweben? Weil ich in der Generation, also bei meinen Studierenden, das durchaus bewundere, dass sie von vornherein schon diese Sensorik haben, auch mal wieder auszukoppeln, zu sagen, jetzt brauche ich jetzt einfach mal eine Ruhe für mich und jetzt brauche ich jetzt mal eine Reflexionszeit für mich und ich brauche Me-Time und Co. Und wie gelingt das? Oder was würdest du da sehen oder auch empfehlen vielleicht, wie man das sozusagen stärken kann, dieses Moment von Selbstwert und Selbstbewusstsein?
Ja, also was für mich ganz entscheidend ist, und das ist jetzt eine subjektive Aussage, weil ich jetzt davon sprechen kann, wie ich das erlebe, ist, wie im Team mit dem Team, mit Erfolgen und auch mit grundsätzlich der Kommunikation im Team umgegangen wird.
Ja, schön.
Also ich selber bin eine Person, und da ist jeder auch anders, aber ich würde schon sagen, dass es so einen gewissen Common Sense darin gibt, dass man sich bestärkt fühlt, wenn man auch mal von außen hört, ey, das hast du gut gemacht. Mhm. Also das ist jetzt keine Rocket Science, aber ich spreche mit so vielen jungen Leuten, auch gerade die sich in der Ausbildung befinden oder kurz vorm Ende oder da gerade anfangen, die mir wirklich sagen, ey, Selina, ich kriege da kein Feedback. Ich kriege dann vielleicht mal Klausurergebnisse oder Prüfungsergebnisse und that's it, aber mal so ein auf die Schulter geklopft und zu sagen, so, ey, das hast du wirklich gut gemacht oder guck mal, da gehen wir zusammen nochmal dran. Das kommt, so wie ich das wahrnehme, bei vielen häufig zu kurz. Und das ist so mein erster Hebel, den ich auch dann in meiner ersten Erfahrung als Führungskraft gesehen habe, weil ich bin auch Remote-Führungskraft, also ich sehe auch mein Team nicht allzu häufig. Das heißt, das ist auch nochmal eine Herausforderung, finde ich, da so diese zwischenmenschliche Komponente hochzuhalten.
Ja.
Aber das war mir ganz wichtig, dass wenn ich mitbekomme, eine Person hat ein Ownership für ein Thema, also hat wirklich Verantwortung, das ist mir auch wichtig, Projektverantwortung zu übertragen, damit ich auch sagen kann, hey, es liegt jetzt auf deinem Schreibtisch, ich mische da nicht mit rein, du überlegst dir jetzt mal, wie du es angehst, wenn du mich brauchst, du kannst mich anrufen, ich kann dir mit ein gewisses Sparring gehen, aber mach erst mal.
Ja.
Und dann aber auch zu sagen, wenn das dann geglückt ist, im Team, in einem Team-Meeting zu sagen, ey, Paulina, beispielsweise Credits an dich, ist geil gelaufen. Und das auch dem Kunden gegenüber oder auch dann extern, dass man das ganz klar ist, das ist eine Eigenleistung von einer Person gewesen in einem Teamgefüge.
Ja.
Das kreiert wahnsinniges Selbstbewusstsein bei der Person, im Unternehmen, aber beispielsweise dann auch Kunden gegenüber und lässt die Person auch beim nächsten Mal selbstbewusster daran gehen, weil sie weiß, sie hat das gemeistert.
Ja.
Und das ist, finde ich, so eine Lernkurve und auch eine Erfahrung, die sie dann daraus wachsen lässt, die ja. mich dann auch wiederum als Führungskraft mega stolz macht, weil ich denke, cool, mein Job ist eigentlich, oder so sehe ich es, dass im besten Fall ein Team auch ohne mich laufen kann, weil sie wissen, wo sind welche Verantwortung und weil sie ein Selbstbewusstsein haben, an Aufgaben ranzugehen.
Ja.
Und das eigene Ego da zurückzuschrauben. Also das ist auch ein Killer, das ist auch, um da auch transparent zu sein, ein Grund, weshalb ich zumindest damals mein Führungsumfeld im Konzern wechseln wollte, als Anstand, wo geht's für mich hin, weil ich gemerkt habe, ich möchte nicht in einem Führungsumfeld arbeiten, was ego-getrieben ist, was mich gegebenenfalls auch bewusst klein hält. Das war manchmal auch eine gewisse Wahrnehmung. Und ich glaube auch nicht, dass man damit langfristig weit kommt. Also, dass da ein Umdenken stattfinden muss und dass wirklich Wertschätzung auf Augenhöhe eine gute Basis ist, um sich zu entwickeln und um dann aber auch mal jemandem sagen zu können, wenn was nicht gut gelaufen ist. Also das ist, geht damit einher. Aber wenn ich weiß, ey, ich bekomme Feedback, wenn was gut ist, dann nehme ich auch Kritik anders auf. Weil ich merke, jetzt ist es berechtigt, jetzt ist es, ich sehe den Punkt, wir gehen zusammen dran und dann kriegen wir da auch die Kurve. Also wenn das bedingt einander.
Ja, das war ganz toll. Celina, vielen, vielen Dank, um das nochmal aufzunehmen, den Ball sofort und direkt zu spielen. Das war ein tolles Gespräch. Ich fand, da war viel, 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 viel drin und da kann doch viel abgeleitet werden, wenn es darum geht, wie kann ich sozusagen Veränderungen meistern, unabhängig von Generationszugehörigkeit, sondern ich finde, da waren einfach ganz, ganz viele schöne Punkte, die du da uns geschenkt hast, drin. Und ich danke dir ganz herzlich für die Zeit, die du hier investiert hast, weil die Lebenszeit ist das kostbarste Gut, was wir Menschen haben. Und das zu investieren, um eigene persönliche Sichtweisen und Erlebnisse und Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen, finde ich immer ganz, ganz, ganz wunderbar. Und von daher, Celina, freue ich mich ganz, ganz herzlich, dass du heute dabei warst.
Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und dir auch weiterhin alles Gute.
Dankeschön. Genau, und ich werde mir jetzt gleich nochmal den Podcast in Ruhe anhören und werde so meine persönlichen Highlights nochmal ins Schaufenster stellen und highlighten und freue mich da auf das Gespräch nochmal in Ruhe anzuhören, weil ich finde, da war unheimlich viel drin und seid gespannt. Es kommen wieder weitere spannende Gesprächspartner wie Celina und bis bald.
Ciao.
Ich durfte mir soeben den Podcast mit Celina nochmal in Ruhe anhören und habe für mich so zwei Punkte, die ich sehr besonders fand und die möchte ich gerne mit euch teilen. Der erste Punkt ist, dass Veränderung mit Haltung beginnt und nicht mit Strukturen. Was steht hinter dem Gedanken? Nämlich, dass Transformation in Individuen und Organisationen auf den jeweiligen Denkweisen der Selbstwahrnehmung und individuellen Einstellung basiert und nicht auf Prozessen oder Richtlinien. Und das ist deshalb so wichtig, da der Wandel von Überzeugung und auch internen Rahmenbedingungen vor allem davon abhängig ist, dass wir nicht oberflächliche Anpassungen vollziehen, sondern Menschen dazu befähigen, sich, wie Celina ja auch betont hat, mit persönlicher Resilienz und Offenheit zu beschäftigen, um darüber dann so den Umgang mit Unsicherheit zu erlernen und dass das sozusagen eine zentrale Voraussetzung ist für organisatorische Transformationen. Denn der Mensch ist sozusagen derjenige, der die Veränderung initiiert und braucht sozusagen auch Menschen in unmittelbarer Umgebung, die Vertrauen und auch psychologische Sicherheit stärken und kultivieren. Und danach ändern sich dann auch Strukturen. Der zweite Punkt, den ich gerne betonen möchte, ist, dass es sinnvoll ist, dieses Unbehagen, was Transformation immer mit sich bringt, zu akzeptieren und einfach als Preis für persönliches Wachstum anzuerkennen. Und denn Veränderung generiert in der Regel immer Unbehagen und Sicherheit. Und wenn es gelingt, sozusagen dieses Phänomen als Teil des Fortschritts zu akzeptieren, um sozusagen langfristig Erfolg zu erhalten, begünstigt das einfach den Veränderungsprozess. Und wir müssen einfach schauen, dass diese inneren Widerstände gegenüber Veränderungen zwar bestehen, aber führt in der Regel sozusagen zu Stagnation und zu geringem Mut. Und man muss sich einfach so dem Unbehagen so ein Stück weit auch bewusst stellen und ja diese Risikoorientierung in eine Chancenorientierung für Lernen und Innovation begreifen. Und das zu verstehen und auch dieses Unbehagen von Veränderung zu anzuerkennen, ist für sie ein klares Wachstum kennzeichnen und stellt immer gute Entwicklung dar. Und das sind so zwei Punkte, die ich wirklich sehr besonders fand und möchte die gerne mit euch teilen. Und genau, seid gespannt. Ich habe einige tolle Gäste wieder am Start und ich freue mich da auf die Gespräche, wenn es wieder darum geht, Veränderungsmanagement, Change auf ein neues Level zu heben. Also, bis bald!
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.